Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Julia. Sie ist 31 und hatte noch nie eine Beziehung oder Sex. Und warum das so ist und warum das gar nicht schlimm ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Hallo Paula.
Schön, dass du da bist. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir, obwohl 20 Jahre fast zwischen uns liegen, nicht mehr so lange auf Partys gehen. Mein neulicher Rekord waren 50 Minuten. Habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Also Party, so eine Veranstaltung halt. Aber puh. Naja. Aber heute reden wir wahrscheinlich über Themen der Beziehungswelt oder der inneren Entwicklung.
Beides. Also eher innere Entwicklung, Beziehungswelt wird gerade in Angriff genommen, sagen wir es mal so.
Okay, alles klar. Ich bin gespannt. Schieß los.
Ja, also ich bin hier, weil ich tatsächlich immer wieder so Probleme habe mit dem Dating. Also ich habe jetzt vor kurzem erst richtig angefangen damit. Ich war halt 5 Jahre lang beruflich unterwegs in der Welt und da hat es nicht so richtig gepasst. Und jetzt bin ich halt gerade dabei, dass ich wirklich versuchen möchte, mehr Dates zu gehen und mich da auch so ein bisschen aus der Komfortzone zu locken, weil ich kann überhaupt nicht flirten. Ich kann, das ist total schwierig für mich oder auch generell so auf der Straße Menschen kennenzulernen. Es ist nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Und auf Dates zu gehen, die Dating-Plattform, auf denen ich gerade so unterwegs bin, ist es halt auch relativ schwierig, da jemanden zu finden, finde ich. Und dann habe ich halt auch noch eine Kindheitsgeschichte, die da noch so ein bisschen mit dabei ist, weswegen ich mich nicht so wirklich traue. Und es kommt aber auch noch dazu, dass wenn ich auf Dates gehe und ich finde, sie sind gut gelaufen, aber dann vom Gefühl her denke, es klappt jetzt doch nicht so richtig, dass ich mich dann selber manipuliere und mir dann doch wieder sage, ach, ich brauche eigentlich gar nicht mehr auf Dates gehen, ich bin ja mit mir zufrieden und ich habe meinen Alltag und alles ist schön und alles ist schick. Mhm. Ja, und das ist tatsächlich das, was mich so nervt, weil ich würde jetzt eigentlich gerne mal starten. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch noch nie eine Beziehung. Es hat irgendwie noch nie richtig gepasst oder ich wollte noch nie wirklich. Und ja, das belastet mich halt sehr, weil ich wirklich langsam das Gefühl habe, es funktioniert einfach nicht mehr. Weil die innere Uhr ist ja trotzdem noch irgendwie an und ich weiß noch nicht richtig, ob ich Kinder haben möchte, aber ja.
Erstmal relax.
Okay.
Also, es gibt ganz, ganz viele, die noch keine Beziehung hatten. Teilweise ja 40, 50 Jahre lang ist nicht ein super Gefühl, weil das macht ja auch was mit einem. Aber Entspannung. Du bist 31, also ja. Hattest du schon mal Sex?
Nein.
Auch noch nicht. Auch da bist du bei weitem nicht die Einzige. Ja. Und wir hatten ja auch schon ein paar Kandidaten, beides, männlich und weiblich, hier im Podcast. Mhm. Du weißt, du bist nicht alleine damit.
Ja.
Und ich finde auch total nachvollziehbar in dieser Welt, die einfach zu viel ist für alle. Jeder, also bis auf so ein paar Ausnahmen, aber jeder leidet doch darunter, wie es ist. Jeder. Und der Druck ist zu hoch. Und Beziehung ist das Einfachste, was man da so raussortieren kann, ehrlich gesagt. Ne? So, ich arbeite, ich erfülle irgendwelche Erwartungen und so weiter und dann, naja, Beziehung. So, gut. Kriegst du von deinem Umfeld Druck in irgendeiner Weise?
Manchmal schon. Also tatsächlich eher so von meiner Oma, mit der rede ich jetzt auch relativ viel über sowas. Und sie sagt dann halt auch immer wieder, also ich habe auch zu ihr gesagt, ich würde gerne irgendwann mal einen Hund haben. Das möchte ich auf jeden Fall.
Ja.
Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie zu wenig geliebt werde oder unbedingt jemanden haben möchte zum Lieben, sondern ich wollte schon immer einen. Und dann meinte sie, ja, aber du willst doch wohl nicht nur beim Hund bleiben. Also es ist doch wohl so, dass du willst auch mal einen Mann kennenlernen.
Why not? Warum? Also, der liebe Olaf, der auch mal hier im Podcast war, hat neulich, sein Hund ist leider gestorben, und er hat einen Post gemacht auf Instagram, drunter geschrieben, lieber Schrödi, Mann, du wirst immer die größte Liebe meines Lebens sein. Mhm. Nachvollziehbar. Mhm. Hunde enttäuschen einen nicht, ne? Also ich verstehe total, warum Menschen sagen, ich habe lieber Katzen, Hunde, Pferde und so weiter und zieh mir das nicht rein. Aber man darf natürlich auch nicht in die totale Vermeidung gehen, und zwar nicht um gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, sondern für einen selbst, ne? Weil soziales Feedback ist gut, ne? Wachstum und so weiter. Es geht leichter, wenn jemand ab und zu mal sagt, du, oder einen in Situationen bringt, wo man sich selber challengen muss.
Ja.
wie man so neuberlinerisch sagt. Wir krempeln das Kleidchen mal von unten auf oder von oben, wie auch immer, weißt schon. Ja. Du sagst, es gibt eine Kindheitsgeschichte, lass uns direkt mit der Kindheitsgeschichte einsteigen. Bei deinen zwei Vorgängerinnen heute haben wir das nämlich andersrum gemacht.
Okay.
Let's go.
Ja, also das, was mich besonders belastet, ist tatsächlich das, was damals mit meinem Papa passiert ist. Also meine Mama war immer schon berufstätig, hat für alles gesorgt und kam dann halt abends nach Hause nach 10 Stunden, war komplett fertig und hatte dann halt manchmal nur noch die Nerven zu fragen, na, Hausaufgaben erledigt, alles okay? Und mich ins Bett zu bringen. Also da war jetzt nicht viel Kommunikation.
Bist du Einzelkind?
Ja, ich bin Einzelkind.
Mhm, okay.
Und war halt oft bei meiner Oma dann, also zumindest bis zur Kindergartenzeit. Und mein Papa war halt zu Hause, aber er war halt arbeitslos und hatte auch das Gefühl, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht so sein Kind, sondern ich bin eher so ein Kumpel, mit dem er manchmal so redet. Also ich bin dann nach Hause gekommen sozusagen nach der Schule, habe mir dann selber was zu essen gemacht, weil ich das immer nicht vertragen habe in der Schule. Und wenn ich dann zum Beispiel geweint habe oder so und zu ihm hingegangen bin und dann auch Trost brauchte, dann kam meist von ihm so, was ist denn los? Und dann hat er erstmal, also ich muss dazu sagen, fast immer am PC gesessen und immer nur auf den PC geschaut. Und dann habe ich ihn halt gefragt, du, mir geht's gerade nicht so gut. Und er hat ja auch gesehen, dass ich geweint habe. Das ist relativ oft vorgekommen. Und dann hat er meist so gesagt, so, was ist denn los? Hat sich eben kurz umgedreht, kurz mit mir 20 Sekunden so gesagt, ja, wird schon alles. Und dann war es das halt auch. Und so ging das eigentlich auch meine ganze Kindheit über, dass keine Emotion wirklich da war von ihm aus. Und ich wurde halt auch in der Schule gemobbt. Das heißt, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, da auch Freundschaften aufzubauen, die ich dann auch irgendwann hatte. Und dann wurde das aber alles schwieriger, aber anderes Thema. Und mein Papa war dann halt irgendwann so, dass er gemerkt hat, ich werde ein bisschen kräftiger. Ich war, als kleines Kind habe ich gar nichts gegessen. Da mussten sie mich quasi zwangsernähren. Und da haben immer applaudiert im Kindergarten, wenn ich mal was gegessen habe. Und irgendwann wurde es dann halt so, dass ich das Essen für mich entdeckt habe und habe dann mehr gegessen. Und und dann hat er irgendwann angefangen, als er gemerkt hat, hier, Doppelkinn kam ein bisschen und alles dazu, hat er die Küche dann abgeschlossen, hat mich auch in mein Zimmer eingesperrt, hat teilweise auch die Süßigkeiten-Schublade, das war das am Anfang, Süßigkeiten-Schublade zugeschlossen. Und dann kam eben danach die Küche, dann kam mein Kinderzimmer und ich habe mich da halt total eingesperrt gefühlt und hatte richtig Panik teilweise.
Wie alt warst du da?
Angefangen hat es, glaube ich, es war auf jeden Fall noch in der Grundschule, als ich 9 war, hat es angefangen. Und dann die schlimmste Phase war zwischen 9 und 12,5 ungefähr, weil ich dann auf so eine Kur gegangen bin. Und bin dann auch einmal aus dem Fenster gesprungen, zu meiner Oma gefahren, weil ich so Hunger hatte, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und ich war auch schon in der Therapie deswegen. Die hat mir leider nicht so viel gebracht, weil es größtenteils eine Gruppentherapie war. Und da ist es halt eher schwierig, über das Thema zu sprechen. Und und das ist halt so ein Thema, ich konnte mich nie meinem Papa öffnen, wirklich nie. Und meine Mama war halt nie da und ich habe es auch schon damals so gefühlt. Ich glaube, man hatte auch so Gespür für, auch als Kind, dass man da vielleicht jetzt gerade nicht so viel sagen sollte oder Mama lieber mal in Ruhe lassen sollte, weil da eben immer viel los war bei ihr. Und Oma war zwar für mich da, aber ab dem Kindergarten eben nicht mehr so wirklich, weil dann musste sie auch wieder arbeiten und so. Also es war sehr, sehr schwierig, sagen wir mal so.
Ja. Ja, und Essen spendet ja auch Trost, wenn es sonst keinen gibt.
Hm? Ja.
Darum sind so viele Leute essgestört.
Hm.
Ja.
Ja.
Wie hast du dich dann durchgeboxt durch die Schulzeit?
Tatsächlich habe ich irgendwann angefangen, für mich so das alles zu, also wie soll ich sagen, mich für mich das selbst zu erleben, dass ich halt wirklich das Gefühl hatte, so, ich lasse jetzt einfach mal meine Familie so ein bisschen außen vor, weil da waren dann auch andere Geschichten, noch bei meiner Tante, die hat uns noch verlassen und das war meine beste Freundin und dann war die weg und dann hatte ich wieder niemanden und irgendwann habe ich mir gedacht, meine Familie, das bringt mir einfach nichts. Meine Tanten, meine Onkels waren nie für mich da, die haben immer ihre eigene Sache gehabt und ich wollte auch immer hin, aber du hast gemerkt, die wollen gar nicht, also die haben gar keine Lust darauf und habe wirklich irgendwann gedacht, so, jetzt bin ich halt für mich, jetzt muss ich gucken, wie ich es alleine gelöst kriege und habe mir dann halt Freunde gesucht und habe auch das Gefühl gehabt, das habe ich ein bisschen gestärkt, weil dadurch bin ich auch ein bisschen selbstständiger so geworden. Und hatte dann auch gute Freundschaften, würde ich sagen, die dann auch, also mit denen ich dann halt auch viel zusammen erleben konnte, machen konnte, die dann teilweise mir auch helfen konnten. Ich habe denen das auch so ein bisschen erzählt, nicht jedem natürlich, aber zu den engsten Freunden. Und es war tatsächlich so, dass es wurde schwierig mit der Zeit, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, jetzt fängt es wieder an, dass sie mich anfangen zu mobben. Das war dann halt auch wieder das Thema, was mich so ein bisschen rausgebracht hat aus dem Ganzen. Und das ging dann wieder über 3 Jahre, war dann auf der Oberschule Und dann, ja, dann habe ich halt einfach gemerkt, dass ich nicht mehr wirklich weiter weiß. Also dass ich hatte halt vor allem, was danach gekommen ist, meine Ausbildung, da wurde ich auch gemobbt und so weiter und so fort.
Wegen deines Körpers?
Auch wegen meines Körpers, ja. Aber dadurch, dass ich eben gar kein Selbstbewusstsein dann hatte, was ich dachte, was ich entwickelt hatte, habe ich aber dann wieder nicht mehr durch diese Mobbingphase und so. Dann war es dann irgendwann so, dass ich dann das Gefühl hatte, so jetzt weiß ich einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll.
Mhm.
Und dann, glaube ich, fing auch das mit der Depression besonders an, also besonders stark an. Und hat da auch ab und zu mal das Gefühl, so wozu eigentlich noch? Also es gab in meinem Leben bis jetzt zweimal so diesen Hauch von jetzt könnte ich es eigentlich beenden.
Mhm. Scheiße.
Ja.
Aber zum Glück hast du es nicht gemacht.
Nee. Und ich habe es, glaube ich, jetzt auch sehr gut unter Kontrolle, eben auch durch Therapie, aber ich muss auch sagen, wirklich durch deine Bücher, durch deine Kurse, die ich auch mitgemacht habe. Ich finde, das hilft sehr, sehr viel.
Danke.
Ja.
Gut. Woher es kommt, dass du kein Selbstwertgefühl hast, ist, glaube ich, jetzt selbst erklärend, wo wir das wissen.
Mhm.
Wie ist es mit deinen Eltern weitergegangen?
Es ist dann besser geworden, weil ich dann irgendwann, also ich bin ja dann, habe dann meine Ausbildung gestartet und dann war ich da in so einem kleinen Haus von dem Ausbildungsbetrieb her und habe dann nicht die ganze Zeit zu Hause übernachtet. Da wurde es auch schon ein bisschen besser. Da war ich noch in der Schweiz und dann war ich eben im Ausland die 5 Jahre. Und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, zwischen meiner Mama und mir hat sich viel, viel, also sehr verbessert. Ich erzähle ihr sehr, sehr viel, ich vertraue auch viel an und habe auch das Gefühl, dadurch, dass sie auch Mensch ist, der sehr gerne sich weiterbildet, viele Bücher liest und auch generell ein weltoffener Mensch ist, dass wir uns halt immer mehr annähern. Und dass es wirklich gerade eine sehr, sehr gute, eine sehr gute Beziehung zwischen uns ist. Zwischen meinem Papa und mir ist es wirklich so kumpelhaft. Also ich rufe ihn mal an, frage mal, ob wir schwimmen gehen. Er fährt mich auch mal irgendwo hin, wenn ich, weil aus meinem, also ist ja jetzt kein Dorf, aber aus meiner Stadt ist jetzt doch nicht so einfach, manchmal zentral irgendwo hinzukommen. Da fährt er mich dann manchmal. Und wenn wir uns sehen, dann ist es auch okay. Aber ich kann nicht über Nacht bleiben und vor allen Dingen auch meistens nicht unbedingt abends da bleiben, weil dann immer wieder kommt, willst du das wirklich noch essen oder muss das Dessert jetzt noch sein? Und das wäre noch das Netteste. Manchmal kommt wirklich auch, dass meine Hand so ein bisschen wegschlägt. Dann habe ich aber auch zu ihm gesagt, das reicht. Ich bin alt genug, jetzt hör bitte auf damit, sowas zu machen. Ich möchte jetzt hier nicht, dass du irgendwie handgreiflich wirst, obwohl das ja keine richtige Handgreiflichkeit ist, aber...
Übergriffig ist trotzdem.
Oder übergriffig,
ja.
Genau.
Ja.
Ja. Oder auch diese Sprüche kommen halt immer wieder zurück in den Kopf. Du bist so dick, sei froh, dass du noch durch die Tür passt oder guck dir doch mal bei Exklusiv oder weiß ich wo diese ganzen Stars an. Die haben es doch auch geschafft abzunehmen. Warum schaffst du das nicht? Und ich durfte mir immer wieder diese tollen Sprüche anhören.
Ja, ja. Ich habe, und alle Dicken haben keine Disziplin und.
Genau.
Ja. Wir lieben das. Sind deine Eltern dementsprechend noch zusammen?
Ja.
Entschuldigung, mein Gesicht hat sich automatisch verzogen. Sorry. Hat dein Vater inzwischen Arbeit gefunden oder?
Ja, also es hat dann nur noch ungefähr 5 bis 6 Jahre gedauert. Also als ich dann auf die Oberschule gegangen bin, hat er dann einen Job gehabt. Durch meine Mama aber auch. Die hat es dann auch so ein bisschen mitvermittelt. Und ich habe auch das Gefühl, dadurch hat er sich selber auch so ein bisschen für sich entwickelt. Aber sagen halt alle auch in unserer Nähe, dass er immer so ein kleines Kind bleiben wird. Also er ist auch lustig, ne? Und er ist auch charmant. Und wenn man ihn so sieht, würde man niemals davon ausgehen, dass so jemand auch in ihm drinstecken könnte. Hat auch durch seine Eltern bestimmt was hervorgerufen, das weiß ich auch. Aber es ist halt einfach, es ist halt sehr, sehr schwierig, sagen wir es mal so. Er hätte vielleicht keine Kinder kriegen sollen.
Ja, oder... Ja, naja. Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie eins haben.
Mhm. Also da sagst du auch was, es ist tatsächlich sehr schwierig. Also meine Mama hat sich mittlerweile damit abgefunden, muss man da auch dazu sagen. Ich frage sie auch immer wieder, weil ich mich auch frage, wie kann das sein? Also wie können die beiden miteinander wirken oder miteinander funktionieren? Und dann sagt sie halt, ja, dein Vater ist halt so, wie er ist, aber es ist ja trotzdem so, dass wir Zeit miteinander verbringen und dass er mich auch mal küsst oder so, also dass auch mal Zärtlichkeiten vonstatten gehen, aber eher von meiner Mama aus. Mein Papa ist wirklich so, also wenn ich mal seinen Alltag beschreiben müsste, der geht zur Arbeit, das ist aber auch ganz entspannt, der kann eigentlich arbeiten, wie er will. Dann fährt er zu meiner Oma, weil da ein großes, großes Haus und der will gerade da viel machen und ist dann aber kaum zu Hause. Und wenn er zu Hause ist, setzt er sich entweder vom PC oder vom Fernseher. Im Haushalt macht er so gut wie gar nichts, einkaufen will er auch nicht. Also das ist für mich eigentlich genau das Negativbeispiel, was ich nicht haben möchte.
Ja.
Und ich frage mich halt auch tatsächlich, Paula, immer wieder, wie das funktionieren kann. Aber ich glaube, meine Mama, dadurch, dass sie immer noch diesen stressigen Job hat, den sie aber liebt mittlerweile, hat sie einfach, glaube ich, irgendwann resigniert. Also wir haben nie so zu 100% drüber gesprochen, aber ich habe das Gefühl, es ist für sie okay, aber sie will jetzt nicht, braucht kein Feuerwerk mehr oder keine große Zärtlichkeiten, Liebe oder weiß ich was.
Wir sind ja alle Erwachsene und können Entscheidungen für sich treffen. Ich verstehe es bloß nicht. Ich glaube, es ist aber auch leichter gesprochen, wenn man schon mal so ein paar Brüche hatte im Leben, dass man weiß, so will ich es eigentlich nicht, als wenn man in so einem Topf voller Grießbrei sitzt und einfach alles immer gleich ist. Ne?
Ja.
Und du dann jede Veränderung als Gefahr siehst. Keine Ahnung.
Ja.
Schade, aber so sollte eine Beziehung natürlich nicht sein, weil das Ding ist, klingt tot.
Ja.
So, ja. Also darum, lieber Single und lieber Jungfrau als sowas. Ganz ehrlich.
Ja, das habe ich auch schon oft gehört.
Ja. Ja. Das Dating-Thema ist ja gut, dass du es angehst, weil es so ein Zeichen dafür ist, dass du dir selber deine Bedürfnisse zugestehst.
Ja.
Es ist aber natürlich insofern beschwert dadurch, dass dein Selbstwertgefühl nicht so on fleek ist.
Ja.
Also Selbstwert ist leider wie so ein Regentropfen. Man kann den schwer aufkratzen, wenn er zu Boden gefallen ist. Man muss einen Topf hinstellen. Und dann muss es da tröpfchenweise rein, bis du dann eine Pfütze hast und irgendwann halt einen ganzen Eimer voll.
Okay.
Wie wird man selbstbewusst? Oder wie empfindet man Selbstwert? Indem man Dinge tut, die auf einen selbst einzahlen. Das bedeutet nichts, ja, das Problem ist, anders aufgesattelt, die meisten Menschen tun Dinge, um anderen etwas zu beweisen.
Mhm.
Ne? Du zum Beispiel, um deinem Vater, bewusst oder unbewusst, zu beweisen, hey, ich bin zwar pummelig, aber ich bin trotzdem ein leistungsstarkes Pferdchen, vielleicht sogar besser als du.
Mhm.
Ja? Bin super erfolgreich, dies, das. Ich kann 5 Jahre durch die Welt reisen. Du hast nichts gesehen außer diesem kleinen Kaff und deinem Computer, durch den du in die Welt hinausblickst. Hat er eine Pornosucht?
Sucht nicht. Ich habe ihn damals zwar ab und zu mal erwischt, als ich nach Hause kam, dass er da was geguckt hat. Aber ich glaube, Sucht nicht mehr. Weil dazu hat er...
Ja, aber es ist häufig so ein Kompensationsmechanismus, wenn man so extrem unzufrieden mit sich ist. Das ist wie so ein Blick in ein Leben, das scheinbar aufregender ist.
Mhm.
Warum entwickeln das so viele Männer auch? Weil es ist der leichteste Weg. Ne?
Ja. Ach, spannend.
Wenn man Dinge tut, um anderen etwas zu beweisen, lässt man sich selber im Stich.
Mhm.
Das liegt in der Natur der Sache. Und darum ist das genaue Gegenprogramm der Mittel zum Zweck, wenn man Selbstbewusstsein aufbauen möchte, indem man nur Dinge tut, von der Pflicht, Geld zu verdienen und so mal abgesehen, ne? Die auf einen selbst einzahlen. Das bedeutet, dir selbst irgendwas beweisen. Zum Beispiel, ich bin heute besonders mutig. Ich gehe mir fällt immer so ein scheiß Hochseilgarten als Beispiel ein. Habe ich 1000 Mal schon gesagt. Ihr wisst, was ich meine, ja? Weil für mich ist das, ich mag Höhe nicht. Oder ich gehe heute alleine
schwimmen.
Zum Beispiel. Genau, irgendwie sowas. Nicht im See, bitte, Leute. Geht nicht alleine in Seen schwimmen. Bei mir in dem kleinen Tümpel, wo ich wohne, ertrinken jedes Jahr Leute. Also, aber so.
Nee.
Genau. Oder ich bin heute besonders sichtbar. Hältst eine kleine Ansprache auf dem Marktplatz. In England, also in London gibt es sowas, das nennt sich Speaker's Corner. Ich glaube, im Hyde Park ist das. Da kannst du dich hinstellen, wie bei Das Leben des Brian, und irgendwas sagen. Ja, kannst du hinstellen und sagen. Und das klingt albern, aber es ist, glaube ich, eine gute Übung. Ich habe es auch noch nie gemacht. Ich wollte es immer machen. Um einfach zu verstehen, wenn ich was sage, bleiben automatisch Leute stehen, um das zu hören. Und es passiert nichts Schlimmes. Ich darf sagen und werde gehört. Und ob die das jetzt gut finden oder nicht, ist nachrangig, weil... Ja, who cares?
Ja.
Man kennt ihn nicht.
Ja.
Oder aber ich kleide mich immer eher beige. Heute trage ich Neon-Pink. Was weiß ich. So, tausend Beispiele. Ja. Indem du deine sogenannte Komfortzone immer weiter verschiebst, verlierst du die Angst, du zu sein. Na? Und die Angst, du zu sein, sorgt dafür, also minimiert das. Also, beziehungsweise das ist im Grunde ja derselbe Spross aus der gleichen Zelle.
Mhm.
Ja? mangelndes Selbstwertgefühl und die Angst, du selbst zu sein. Und irgendwann blickt man dann zurück und denkt, ach, Potzblitz. Heute hat mir jemand was Doofes vor den Kopf geworfen und ich habe sofort reagiert, adäquat, mich verteidigen oder nicht verteidigen, für mich Grenzen gesetzt. So, und wenn wir jetzt bei dem Regentropfenbild bleiben, musst du dir ein Töpfchen hinstellen und einfach da rein tröpfeln, ne? Stück für Stück. Und das Haken am Dating ist, es ist eine brutale Welt da draußen. Mhm. Auch befeuert natürlich durch die sozialen Medien und durch diese ganzen Apps, weil es so praktisch ist und du dich im Grunde mit niemandem mehr auseinandersetzen musst, wenn du nicht willst, sind die Leute super verurteilend. Und sobald du nicht der Norm entsprichst, bist du raus. Ja? Und dann ist es eher was, was dir Löcher in deinen Topf bohrt.
Ja.
So, darum wäre meine Idee, erstmal den Topf füllen und auch verstehen, dass, ja, so wie dein Körper aussieht, und du bist ja nicht fett, du bist eine runde Person. Ja, aber dein Vater soll einfach mal das Maul halten, wirklich, weil der ist Mitverursacher davon, dass du Trost in was anderem gefunden hast, weil er es dir nicht gegeben hat. Das kannst du ihm übrigens auch mal sagen.
Habe ich ihm schon mal gesagt.
Ja, stimmt nicht, verstehe ich nicht. Nee.
Er hat nur gesagt, ja, also ich hätte damals noch härter durchgreifen müssen, weil man sieht, da ist halt ja nichts gebracht.
Ja. Ja, da lohnt die Diskussion dann
nicht. Nee, ich darf auch nicht.
Aber bevor du dir wieder und wieder Nasenstüber holst, würde ich Dinge tun für dich.
Aha.
So, ne? Und ich habe ja auch mit meinem Körper zu kämpfen und ich sagte, die Wechseljahre spielen mir da nicht gerade in die Karten, weil mein Stresslevel einfach zu hoch ist. Aber du bist auch jung, du hast Zeit und du hast ja auch keine Kinder oder irgendwelche Leute, die was von dir wollen. Mhm. Wenn du anfängst zu spüren, dass du dich selber vernachlässigst, indem du Dinge tust, die dir schaden. Damit meine ich nicht nur Essen, damit meine ich auch mit den falschen Leuten rumhängen, dir auf der Arbeit Backpfeifen abholen, dich anpöbeln lassen und, was das Leben einem so bringt. Gelingt es dir, mit dir selbst in Kontakt zu kommen, mehr und mehr. Zum Beispiel Sport zu machen, nicht der Figur wegen, ganz, ganz wichtig, sondern weil es gegen deine depressiven Verstimmungen hilft. Mhm. Und ich habe neulich eine Studie gelesen, die hat verschiedene Mittel quasi verglichen und was alles andere schlägt in Sachen Wirksamkeit, auch also mit großem Abstand die kognitive Verhaltenstherapie hinten liegen lässt, ist Sport und Tanzen.
Mhm.
Das heißt, die Bewegung ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlüssel zum Glück. Du darfst es nur nicht machen, um einem Bild zu entsprechen, sondern fürs Gefühl. Dann ist es nämlich auch viel, viel leichter. Sport machen hat auch einen doppelten Nutzen für dich, weil das vielleicht herausfordernd ist für dich, dich da irgendwie zu zeigen, keine Ahnung. Könntest du gleichzeitig, heute bin ich mutig, draus machen und zwei Tröpfchen ins Töpfchen schicken, weißt du? Ganz wichtig ist, du bist top, so wie du bist. Aber dein Selbstwertgefühl muss hoch. Und das steigt natürlich auch, wenn du den Ballast abwirfst. Ist einfach so. Nicht, weil die Gesellschaft das will, sondern weil diese Schutzschicht auch dafür sorgt, dass du dich nicht fühlst.
Woran merke ich denn, dass ich tatsächlich wieder einen positiven Schritt in die richtige Richtung gemacht habe? Weil ich habe oft das Gefühl, dass ich schon selbstbewusster geworden bin, vor allen Dingen in den letzten 6, 7 Jahren. Und habe eben das schon oft auch gemacht, weil deine Tipps, du hast das schon öfter mal gesagt und die nehme ich mir dann auch an. Und war dann noch zum Beispiel alleine schwimmen oder war dann alleine draußen, habe ich jetzt noch nicht vor eine Menge gestellt und habe da gesungen oder geredet. Aber das
ist wird, ja auch extrem.
Aber das kommt auf meinen Zettel. Da muss ich auch immer an Emily in Paris denken. Da hat auch die eine immer gesungen.
Das habe ich nie gesehen.
Ja, musst du immer auf deine Liste setzen.
Okay.
Ja, aber das hat man halt das Gefühl, man wird immer selbstbewusster und es kommt auch immer mehr Tropfen kommen in dieses kleine Fässchen da rein. Aber wann weiß ich denn, wann zum Beispiel bin ich eben selbstbewusst genug und wann kann ich jetzt wirklich anfangen auch zu daten und weiß, es würde mir gut tun?
Also, man merkt, dass sich etwas verändert, indem man eine Situation, die man schon mal erlebt hat oder vielleicht häufiger, indem man in der Situation anders reagiert hat als vorher. Das bedeutet, keine Ahnung, du hast auf der Arbeit einen Kollegen, der immer morgens rumpöbelt oder sagt, nee, das muss ein Mann machen. Ganz simples Beispiel. Und du hast jedes Mal die Klappe gehalten, bis auf gestern. Da hast du gesagt, jetzt fällt mir nichts Schlagfertiges ein, aber Entschuldigung, ich glaube, das ist so schwer, das muss eher eine Frau machen.
Mhm.
Oder irgendwie sowas.
Mhm.
So, daran würdest du merken, ah, guck an, weil da zeigst du dich dann. Ne? Und denk immer dran, es ist, die Reaktion der anderen ist irrelevant, weil die sprechen aus ihrem eigenen Film. Ja, der fühlt sich vielleicht klein und unbedeutend, weil er zu Hause auf die Mütze kriegt oder er weiß, dass er, keine Ahnung, jetzt nicht so der tollste Mensch der Welt ist, der muss es, der gibt es nach oben weiter. Ne? Hatte nichts mit dir zu tun, sondern allein mit ihm.
Aha.
Darum sind die Reaktionen von anderen, wenn man das gut abgrenzen kann, irrelevant. Ja, weil ja jeder labert irgend so einen Scheiß aus Wut heraus, aus Überforderung, aus Trauer, aus verletztem Stolz. Ja,
aha.
Also, und das gilt für alle, denkt immer dran, wichtig ist, wie ihr reagiert in Situationen, nicht was dann für eine Reaktion kommt.
Aha.
So. Und am einfachsten kann man das eben sehen, indem man Situationen, die man wieder und wieder erlebt, plötzlich anders handelt. Und du denkst, ach, guck an, sowas habe ich zu meinem Vater ja noch nie gesagt.
Oh.
Bin ich richtig stolz auf mich.
Mhm.
Ne? Und zwar egal, ob der dann rumtobt oder sagt, du wirst ersticken an der Sahne, trotz völlig wurscht.
Ja.
Ganz egal. Ja? Du hast für dich eingestanden.
Mhm.
Das ist, worauf es ankommt. Ja? Und dass der auch ein armes, verzweifeltes Kerlchen ist, wirkt zumindest so, ja?
Ja.
Der lässt halt seinen Frust an dir aus. Was wiederum dich befeuert, weil du dich momentan oder bislang noch nicht so gut abgrenzen konntest von ihm, ne? Emotional. Was auch logisch ist, ist dein Vater, du wünschst dir was anderes von ihm.
Ja.
So. Je mehr man von solchen Dingen ausspricht, desto leichter wird es. Also zum Beispiel, ihr esst zusammen, er sagt, naja, der Nachtisch muss jetzt wirklich nicht sein.
Mhm.
Und du sagst, weißt du, was glaube ich, gegen meinen unbändigen Appetit helfen würde. Ein Vater, der mich bedingungslos liebt.
Oh.
Stille.
Ja.
Ja? So, man kann die Leute relativ leicht mundtot machen, indem man ihnen einen Spiegel hinstellt und sagt.
Oh.
Ja? Wieder ein Moment. Tröpfchen ins Töpfchen, wo du für dich eingestanden bist.
Ja, stimmt. Aber da bin ich halt tatsächlich auch so, dass ich oftmals das nicht gemacht habe, auch früher nicht, weil ich meiner Mama eben nicht diesen Druck geben wollte, weil sie es auch ganz schlimm fand, wenn wir uns ja mal so oft gestritten damals auch. Und immer, also jetzt nicht mehr so doll, aber schon ab und zu mal.
Papa und du.
Ja, Papa und ich. Und immer ja. Mama immer dabei war und das wollte ich halt nicht, dass sie das dann auch immer mitkriegt, weil dann muss sie sich da wieder Gedanken machen. Und sie hat doch irgendwann gesagt, sie grenzt sich so ein bisschen davon ab, weil sie einfach nicht mehr weiß, wie sie helfen soll. Und ich glaube, daher kommt auch dieses, dass ich, also dieses People-Pleasing zum Beispiel hatte ich auch eine ganze Weile lang. Es wird jetzt auch immer besser schon. Aber dass ich es halt immer jedem irgendwie recht machen möchte und mich dann auch zurückgestellt habe. Und ich merke, das mache ich jetzt nicht mehr so extrem, dass ich jetzt immer mehr Sachen für mich auch mache.
Aber wenn deine Mutter sich abgrenzen kann, ist doch gut. Es ist auch erstmal nicht dein Problem, wie deine Mutter sich damit fühlt.
Ja.
Die hat den Typen zu deinem Vater gemacht.
Ja.
Mhm.
Ja.
Die ist mitverantwortlich. Die lässt zu, dass das Kind so behandelt wurde. Die ist mitverantwortlich.
Ja.
Die muss das hören.
Ja, stimmt schon.
Ich meine, wenn der Kindsvater meiner Kinder meine Kinder eingesperrt hätte oder die Küche zugesperrt, ich wäre ausgeklinkt.
Ja.
Und zwar, der hätte sich wahrscheinlich im Kühlschrank wiedergefunden für viele Tage.
Oh.
Und dann hätte man ihn abtransportiert.
Ist auch gut, das ja.
Die hätte ich nicht beschützt, ne? Das ist die Wahrheit.
Aber sie sagt halt auch immer wieder, wenn ich da drauf, wenn ich das, also ich habe zum Beispiel meiner Mama das mit der Therapie erzählt, aber meinem Papa nicht, weil will ich auch nicht, dass der das, weiß ich nicht, weil ich weiß auch nicht, warum ich es nicht wollte, aber manchmal sage ich mir halt, nee. Und dann habe ich es halt meiner Mama erzählt und sie sagt dann aber zum Beispiel zu mir, ja, aber du hast das alles auch falsch in Erinnerung. Das war gar nicht so extrem, wie du es in Erinnerung hast. Und also da habe ich so das Gefühl, dass...
Wow. Nein. Du hast es so in Erinnerung, wie es für dich stimmt. Du bist aus dem Fenster gesprungen und zu deiner Oma gelaufen, weil du Hunger hattest. Egal, ob du da schon zu viel gegessen hast oder nicht. So behandelt man Kinder nicht. Und du hast nichts davon falsch in Erinnerung, weil egal, ob er jetzt die Küche einmal zugesperrt hat oder 10-mal, es keinen Unterschied macht. Dass du nicht akzeptiert wurdest zu Hause und dass sich niemand emotional um dich gekümmert hat. Und sie ist Teil dieser Elternschaft, ne?
Ja.
Die hat kein Recht, sich daraus zu ziehen. Sie ist ebenso verantwortlich wie er. Auch nicht tun ist tun.
Oh.
Und wenn Eltern ihre Kinder nicht vor dem anderen Elternteil beschützen, dann ist das niemals Schuld des Kindes, sondern immer, ja, deren Verantwortung. Darum, im Sinne der Wahrheit zu dir selbst, sag deinem Vater, dass du Therapie machst. Sei ehrlich damit und denk dran, es ist irrelevant, wie er darauf reagiert. Du hast immer mit Menschen zu tun, der panische Angst hat, entdeckt zu werden. Ja? Das ganze, die ganze Trauer, das Elend, die Scham in ihm, die will er ja auf gar keinen Fall, dass das jemand sieht. Ist aber nicht dein Problem.
Oh.
Deine Trauer, deine Scham, die darf jeder sehen. Darum gehst du zur Therapie.
Oh.
Fang nicht an, Heimlichkeiten zu haben vor den Leuten, die es wissen müssen.
Ja, stimmt.
Ja?
Ja.
Und lass dich da auch nicht ausspielen. Was du sagen möchtest, sag. Und du musst niemanden beschützen. Das sind alles Erwachsene. Die hätten dich beschützen müssen. Liebe fließt von oben nach unten. Nicht umgekehrt. Es ist nicht der Job der Kinder, dafür zu sorgen, dass die Erwachsenen sich wohlfühlen.
Ja, deswegen überlege ich halt auch mal die ganze Zeit, wenn es dann wirklich mal so weit kommen sollte und ich mal jemanden kennenlerne und vielleicht auch mal irgendwann ein Kind haben sollte, dass ich doch sehr viel an mir arbeiten möchte, weil es eben genau dem Kind nicht so bieten möchte und nicht so zeigen möchte, wie es halt ist. Also sagst ja auch mal ganz oft, man muss sich wirklich bewusst sein, dass man dann ein Kind haben möchte und es ist mit sehr, sehr viel Verantwortung verbunden mit allem. Ja, und deswegen habe ich halt auch so lange überlegt, möchte ich denn Kinder? Und jetzt mittlerweile bin ich wieder auf dem Trichter, aber wie gesagt, es hat halt eben oder scheitert eben noch an dem Partner. Obwohl ich weiß, man kann ja auch selbst alleine, ne, das ist ja alles möglich, aber...
Erst Therapie,
ja, ich weiß,
dann
ja.
Kinder. Erst ausheilen, dann Kinder.
Ja,
sonst kotzt du auf deine Kinder.
Ja.
Ja.
Aber hast du da vielleicht noch einen Tipp wegen der Therapie jetzt zum Beispiel? Weil ich war halt in Gruppentherapie und dadurch, dass ich so oft weg war, bin ich aber nur ganz selten hingegangen. Das heißt, ich hatte vielleicht ein Drittel von dem, was die anderen an Stunden hatten, weil ich genau in der Zeit eben diese Therapie hatte. Und jetzt meinte meine Therapeutin, ich kann jetzt nur noch eine Verhaltenstherapie machen für 2 Jahre und danach kann ich wieder in eine normale gehen.
Ja. Du. Welche Form du machst, also Einzel, bitte nicht Gruppe, weil stell dir vor, du bist in einem großen Chor, du lernst zu singen, aber du wirst im Zweifelsfall keine richtig gute Solistin.
Mhm.
Ne?
Ja.
Welche Therapieform du machst, ist Wumpe, wenn die Therapeutin oder der Therapeut gut ist. Das ist das Wichtigste. Ja? Ich würde dafür nach Berlin reinfahren. Hast du mehr Auswahl. Sie ist als teures Hobby.
Ja.
Aber Gruppentherapie ist halt, ja, da kann man so ein bisschen Nuss knacken, die Schale auf, aber so richtig in die Tiefe geht es natürlich nicht. Kannst ja auch nicht.
Hm.
Und mach alles, was geht. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr Plätze haben wollt, seid lästig.
Ja.
Und vor allen Dingen, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, nicht anfangen, so komisch rumzudealen. Ja, der darf es wissen, der nicht. Dem sage ich das, dem sage ich das. Nee. Auch das schadet dir selber.
Oh.
Mute dich zu mit allem. Du darfst ein bisschen angeknackst sein. Ich finde, stell dir das mal vor. Gaga.
Oh.
Was dein Vater gemacht hat. Also der hat die Essstörung so richtig ins Rollen gebracht.
Ja.
Und natürlich hast du Panik, ja, wenn Essen knapp wird. Du kennst das ja. Das sitzt unheimlich tief. Also... Was ist mit den Leuten los? Also, jetzt hatten wir heute 3 Fälle, wo die Eltern wirklich völlig freidrehen. Ist ja Wahnsinn.
Bei sehr vielen so, ne? Dass die Eltern,
ja,
ne?
Darum seid ihr auch hier.
Ja.
Von mir war alles super.
Ja.
Nee. Aber, also, was mir wirklich nicht in den Sinn will, in all diesen Jahren, die ich diesen Podcast hier mache, ist, dass dieses simple Gefühl, ich will, dass meine Kinder glücklich sind und wenn ich Themen habe, schaue ich sie mir an, dass das so wenig verbreitet ist. Sondern, dass die Leute ihre gesamten Traumata auf ihre Kinder weiterbrechen und dann sagen, ja, jetzt bist du voller Kotze, selber schuld. Weißt du?
Ja.
Ich check's nicht.
Die damalige Generation vielleicht, also man kann ja nicht immer alles darauf schieben, ne? Aber man hat das
Gefühl, kann man, wie alt sind deine Eltern?
Ja gut, okay, mein Papa ist noch nicht 60, meine Mama ist gerade mal Anfang 50.
Ich bin Anfang 50. Hm. Erzähl mir nicht, dass das...
Nee, okay.
Die hat das schon mitgekriegt in den Medien, dass es sowas gibt wie Therapie. Hundertprozentig. Ja. Die wohnt ja nicht in Sibirien, wo es keine Nachrichten gibt.
Nee, ist ja richtig.
Also, ne?
Aber ich habe das Gefühl, dass immer noch dieses Arbeiten, oder zum Beispiel, wenn es darum geht, ne, wenn ich frage sie auch manchmal, wenn es mir nicht gut geht, frage ich sie manchmal noch, wie sieht es da aus, würdest du dich krank schreiben lassen, was kompletter Blödsinn ist, sie da zu fragen, wenn es mir nicht gut geht, gehe ich zum Arzt und lass mich krank schreiben.
Ja.
Und dann sagt sie halt immer noch, naja, aber ne, und muss ja nicht unbedingt. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass es immer noch so, nicht in der Generation, wie gesagt, du bist ja auch ganz anders und es gibt ja auch ganz viele, die ganz anders denken, aber dass viele dann noch so denken, ja, aber ganz ehrlich, muss ja jetzt nicht sein. Kannst ja schön durchpowern, genau, anklöppeln und dann durchziehen. Ist doch egal, wenn du krank bist oder wie es dir geht.
Ja.
Und was ich auch nochmal fragen wollte, ich habe das manchmal, dass wenn ich jetzt nochmal frei habe und ich jetzt keine Treffen vereinbart habe oder weil es ist auch ein bisschen schwierig mit meinen Freundinnen, kennst du ja selber, und dann Arbeit, meist haben schon Kinder und dies, das, jenes, dass ich dann manchmal auch zu Hause bleibe und dann wirklich ich das aber auch gut finde, wenn ich mal einen Tag lang nur zu Hause bleibe, meine Sachen mache, Staubwische, Staubsaugen. Ich liebe auch Serien und sowas und gucke das auch gerne. Und manchmal habe ich dann so dieses schlechte Gewissen, weil ich mir denke, jetzt sitzt du wieder nur drin, du kannst doch aber rausgehen, kannst aber auch was unternehmen, kannst dich mit Leuten treffen. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, so jetzt habe ich heute einen Tag frei und ich gehe jetzt einfach mal raus und setze mich irgendwie in den Park und unterhalte mich da mit irgendwelchen Fremden. Also wenn ich reise schon, das ist dann irgendwie ein anderes Ich. Aber wenn ich zu Hause bin im Alltag, dann irgendwie nicht.
Also A, muss man das nicht.
Hm.
Ich habe gestern Abend, rief mich ein Freund an und ich wollte ihn nicht so abwimmeln, weil ich habe ihn neulich schon abgewimmelt. Habe gesagt, ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Habe jetzt gerade keinen Bock zu telefonieren.
Hm.
In Wahrheit wollte ich einfach nur in Stille da sitzen und habe dann so eine super kitschige Serie durchgeguckt, so eine Teenager-Serie, Maxton Hall, hast du es gesehen?
Die habe ich mal gestern beendet.
Ich habe sie auf Englisch geguckt, aber dann ist es ein bisschen, wirkt so internationaler. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Es ist ja deutsche Produktion.
Ist deutsche Produktion, ja, genau. Es ist ein bisschen komisch, wenn
die
dann...
So, ja, weil die heißen James, dann gucke ich es auf Englisch. Jedenfalls mega kitschig und ich wollte einfach nur, weil ich 1000 Stunden im Krankenhaus war bei meinem Sohn und dann noch einen Termin hatte und Hickhack, ich wollte einfach nur stumpf vor mich hin stumpfeln.
Mhm.
Auch das ist ein Bedürfnis, was man ausleben darf. Was man halt nicht machen darf, ist sich verstecken. Ne?
Mhm.
Also sich nicht sozialen Interaktionen aussetzen, weil zum Beispiel du dich schämst dafür oder unwohl fühlst.
Mhm.
Ja? Das ist eine feine Linie, da musst du ein bisschen reinfühlen, was es ist.
Mhm.
Aber unter der Woche keinen Bock zu haben, rauszugehen, finde ich total nachvollziehbar. Ich kann auch gar nicht so viel reden, wie man dann müsste. Manchmal will ich einfach nur nichts sagen. Schweigen.
Ja.
Ja. Und lade dich trotzdem dazu ein, dich mal auszuprobieren.
Aha.
Neue Sachen zu versuchen. Eine Stunde zu buchen von irgendwas, wo du immer dachtest, es wäre total schräg, wenn ich das machen würde. Aber ich guck mal. Eine Tennisstunde oder irgendwas, was man so komisch findet.
Ja, gutes Beispiel.
Ja, ich habe eine Platzreife gemacht auf dem Golfplatz, einfach nur, weil ich diese Welt so bizarr finde.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ich werde keinen Golf spielen, das ahne ich schon, weil ich es auch nicht besonders kann. Aber ich dachte mal, ich mache das mal.
Mhm.
Bin da alleine hingetigert, habe die ganzen alten Männer angeguckt und dachte, interessant. So. Und Tennis spielen steht bei mir tatsächlich als nächstes dran. Ich würde gerne mal eine Tennisstunde nehmen.
Mhm. Ja.
Und wenn man dann nämlich nach Hause kommt, fühlt man sich gut. Denkt, ich habe mal was gemacht, was ich immer schon machen wollte.
Zum Beispiel das hier heute.
Zum Beispiel das hier heute, genau. Aber such dir doch ulkige Sachen raus.
Mhm.
Denk an die Tröpfchen. Jedes davon ist so ein Tröpfchen, was du immer schon machen wolltest.
Ja.
Gesangsstunde.
Ja,
hast du schon?
Hm.
Ein Handwerkskurs in der Volkshochschule gibt es nämlich. Da lernt man Dübel setzen und so Kram.
Oh Gott, ja, okay.
Kostet, glaube ich, gar nicht. Ich wollte es immer mal machen, aber das ist relativ, sind 6 Termine, glaube ich. Sowas. Oder ich wollte immer schon, könntest du machen, alleine in Potsdam oder keine Ahnung, in dieses Restaurant gehen.
Mhm. Ja.
Oder Und zwar dann ganz bewusst sich selber wahrnehmen, weil das natürlich, du wirst als mehrgewichtiger Mensch total beurteilt, das bewusst wahrnehmen. Ob Leute gucken, wie du dich fühlst, ich fühle mich eigentlich unwohl, aber wie schmeckt eigentlich das Essen, wann bin ich genau satt, ach guck, jetzt esse ich mehr, als ich eigentlich will. Ja. Einfach nur das Bewusstsein für alles haben, weißt du, hellsichtig werden.
Das habe ich auch schon öfter mal gemacht, so mich alleine irgendwo reingesetzt und finde es auch gar nicht schlimm. Ich war auch schon mal alleine unterwegs, also alleine 3 Tage gereist sozusagen. Und das ist auch richtig schön und das ist auch spannend zu sehen, wie die anderen Menschen halt auf dich reagieren. Und manchmal fragst du dich halt aber auch, das hast du auch schon mal gesagt, ob der Mensch, wenn er dich lange anguckt, heißt das ja nicht gleich, dass er dich abstoßen findet oder dass er dich gut findet. Das kann auch sein, dass er gerade an eine andere Person denkt oder einfach so einen Tunnelblick hatte oder so. Dass man dann nicht alles gleich aufwerten muss und denken muss, oh mein Gott, habe ich da jetzt gerade was zwischen den Zähnen oder sitzt da irgendwas gerade nicht richtig? Und das ist auch total spannend zu sehen. Nur trage ich mich dann halt immer nur noch mal wieder, wann komme ich überhaupt mal in so eine Dating-Phase rein, weißt du? Weil ich habe jetzt die Angst, dass ich mir das alles annehme, was du mir sagst, und das mache ich dann auch. Aber weiß immer noch nicht so genau, sollte ich jetzt vielleicht anfangen zu daten, sollte ich es lassen oder muss da wirklich eine Freude und Spaß dran sein, dass man weiß, jetzt passt das, jetzt klappt es. Okay.
Finde ich. Mhm. Weil die Dating-Welt einfach eine ganz brutale ist. Und ich weiß nicht, ob dir das gut täte, weil jetzt gerade was anderes wichtiger ist.
Ja.
Ne? Und ich finde, so wie es läuft mit dem Dating, also wenn du über eine App gehst, musst du das wie ein schrulliges Hobby sehen. Hm. Ja. Sagst, heute treffe ich mich mal mit dem witzigen Boris.
Hä?
Mal sehen, ach guck, der guckt mich blöde an und findet mich offensichtlich zu dick. Hm. Ha, Boris. Dann frage ich mich natürlich, warum du dich mit mir getroffen hast.
Ja.
Du bist ja ein schräger Vogel. So, weißt du, dass du es bei denen lässt.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und sag, guck mal, jetzt hat Boris gesagt, boah, bist du fett. Das, mit dir würde ich mich nie öffentlich sehen, zeigen. Dann denkst du, boah, Boris, du bist ja echt eine richtig gemeine Type. Ist ja interessant. Ist es dein Hobby? Gemein sein zu anderen? So, weißt du, dass du es wegschiebst von dir. Dann kannst du daten, bis du tot umfällst.
Ja.
Aber wenn du es persönlich nimmst, dann lass es.
Stimmt, ja.
Ja?
Ja.
Darfst auch nie vergessen, wenn Boris sagt, boah, mit dir, und das haben mir welche geschrieben, dass ihnen das passiert ist, ja, was ich so krass finde. Die durften dann heimliche Liebhaberin sein, aber du bist mir zu peinlich in der Öffentlichkeit, was unfassbar ist. Boris würde natürlich in der Situation Folgendes preisgeben. Boris hat totales Problem mit seinem Selbstbewusstsein, weil er auch seinen Wert daran abmisst, was andere über ihn sagen. Nämlich seine Freunde sagen, boah, deine Freundin ist ganz schön dick. Dann ist Boris nicht in der Lage zu sagen, halt's Maul, Freundchen, ich liebe die, das ist der beste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Sondern er würde sagen, hast recht, ja, Gott, peinlich, was sagt das eigentlich über mich aus? Mhm. Ja?
Ja.
So. Das ist ganz wichtig beim Dating. Dass du weißt, was die Leute Gemeines sagen, sag nur was über die aus, nicht über dich.
Alles.
No.
Sehr guter Tipp.
Wenn du einen festen Magen hast, dann kannst du es machen. Aber ich würde erstmal die Freude an dir lernen. Ja, dass es cool ist, dass du ein toller Mensch geworden bist, obwohl du echt lieblos behandelt wurdest.
Oh.
Ja, und nur abgewertet wurdest. Aber das hat dich nicht klein gekriegt.
Mhm.
Die haben dich nicht klein gekriegt.
Ja, kann man natürlich auch sehr klar. Man muss es immer positiv sehen. Ne? Es bringt ja nichts dazu sagen, ja, du hast dich irgendwie entwickelt, kannst dich aber noch viel mehr entwickeln, hast ja nicht wirklich was hinbekommen, sondern immer alles versuchen, positiv zu sehen, weil es ja auch mein Leben ist im Endeffekt. Ne? Und ich bin die Person, die...
Naja, ist es positiv sehen oder ist es die Wahrheit sehen?
Ja gut, okay. Ja.
Ne? Weil wenn du positiv Dinge betrachtest, dann kommst du so in diese Live, Love, Love Fußmatten-Geschichte.
Ach so, ja.
Aber wenn du die Wahrheit siehst, nämlich, dass du trotz dieser Widerstände ein toller Mensch geworden bist, dann kannst du darauf stolz sein. Ne? Du bist ein toller Mensch. Obwohl die dir wirklich, und deine Mutter übrigens auch, ja, Steine in den Weg gelegt haben bis zum Get-No.
Hm.
Eine Frau, die ihr Kind nicht verteidigt, ist um keinen Deut besser als der Vater, der dem Kind Qualen zufügt.
Hm. Ne? Ja, habe ich so noch nie gesehen, weil ich immer dachte, weißt du, durch die Arbeit und viel zu tun und alles, dass man da dann
Kommt drauf an, was du im Leben priorisierst, natürlich.
Ja.
Ne? Und logisch, die musste viel arbeiten und die hatte natürlich auch ihre eigenen Themen und vielleicht war wirtschaftliche Sicherheit für sie viel wichtiger aufgrund eigener Erfahrung. Nichtsdestotrotz, du lässt deine Kinder nicht im Stich.
Hm.
Das machst du nicht.
Ja.
Ja, ich finde das auch natürlich aus eigener Erfahrung richtig beschissen. Maximal scheiße. Die Kinder kommen nicht auf die Welt, weil sie sagen, hier habe ich Bock, ein bisschen zu leiden. Die werden da reingeschubst. Ja, und dann müssen sie sich mit diesem Mist auch nach dem Auszug auseinandersetzen.
Ja.
Das ist das, was ich meiner Mutter vorwerfe. Dass ich mit diesem Scheiß immer noch zu kämpfen habe.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Du verdienst eine Premium-Behandlung.
Ja.
Von dir und von anderen.
Ja.
Aber erstmal von dir, bis du es merkst, dass es wirklich so ist.
Das sagt man ja auch so oft. Na, erst muss man bei sich ankommen und sagen, ich liebe mich so, wie ich bin. Es muss nicht 100% sein, aber es muss eine große Prozentzahl sein. Und
ich,
dann
ja, ich akzeptiere mich so, wie ich bin.
Ja.
Mit dem Guten und dem Schlechten. Und ja. Das hat jeder. Und Dating, achte bitte darauf, dass du dann ausschließlich mit Leuten umgehst, die dich gut behandeln.
Aha.
Und die erkennen lassen, dass sie dich so akzeptieren, wie du bist. In diesem Zustand und im nächsten.
Ja.
Wenn einer hässlich zu dir ist, stehst du auf und gehst. Das musst du mir versprechen.
Verspreche ich dir. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Das macht man auch zu selten.
Ja, und dann zur Not sagst du, Paula hat gesagt, ich gehe jetzt. Okay.
Das ist eigentlich...
Ja, weil dann musst du es nicht so, dann ist, hast du so eine kleine Hürde überwunden.
Ja.
Der muss es nicht verstehen, was du da murmelst, aber der muss wissen, du gehst jetzt. So nicht.
Deine eigenen Grenzen halt kennen.
Ja.
Die dann rüberbringen.
Und achte auf kleine Details, ne? Weil Gemeinheiten verstecken sich häufig. Es muss nicht einer sein, der dir voll mit der Pfanne ins Gesicht schlägt. Es kann auch eine Stichelei sein. Nicht gut genug.
Ja.
Keine einzige Stichelei. Und das bedeutet vielleicht von 20 Dates, dass 19 scheiße sind.
Ja.
Das macht aber nichts. Die Leute werden Zeitverschwendung. Ja?
Das war halt auch immer meine Angst, dass ich, weil du hast, glaube ich, auch mal irgendwie gesagt, von 50 Dates, da sind dann irgendwie drei dabei, die einigermaßen
okay-ish sind.
Ja. Genau. Und da habe ich auch immer gedacht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hatte in meinem Leben, glaube ich, 5 Dates, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt noch 40 oder 50 Männer treffen muss, bis da irgendwann mal einer dabei ist, wo es vielleicht funkt, da habe ich wirklich gedacht, ich muss mich leicht übergeben. Aber das
ist natürlich an den Haaren herbeigezogen.
Ja.
Zahl, aber wenn du abenteuerlustig wirst,
ja,
für dich selbst, lernst du sowieso Leute kennen.
Also merke ich doch, dass da noch dieses, noch dass das ist, es muss für mich besser werden, dass ich da wirklich für mich das noch eher mehr fühlen muss und selbstbewusster werden muss und dann kann ich das auch machen. Ja.
Dann kannst du es erfolgreich machen. Du kannst
es
auch jetzt schon machen, aber genau.
Was war mir halt wichtig, wie du das jetzt siehst, ob du denkst, ich soll jetzt trotzdem weitermachen oder eher doch lieber bei mir, weil das zum Beispiel auch so ein Thema, was ich mit meinen Freundinnen öfter mal besprochen habe, dass sie meinten, ja, jetzt musst du doch mal langsam, jetzt bist du doch zu Hause, jetzt reist du doch nicht mehr, jetzt schau doch mal, dass endlich mal das Daten in Angriff genommen wird, weil das noch eines meiner Themen in meinem Leben ist, außer das mit meinen Eltern jetzt und der Verarbeitung, wo ich sage, da habe ich noch nichts geschafft oder noch nichts erreicht oder weil sonst bis klappt, weißt du, in so vielen Bereichen klappt es, aber da halt noch nicht so wirklich.
Ja, ganz ruhig, das kommt. So.
Ja.
Und man darf auch nie vergessen, dass die meisten Leute sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben.
Ja.
Ne? Leuten, die gar nicht passen, siehe deine Mutter oder dein Vater, betrifft ja beide.
Mhm.
Und darum lohnt es sich, genau hinzugucken.
Mhm.
Ist einfach so. So. Und immer wissen, du hast was richtig Gutes verdient. Weil dein Scheißekonto ist relativ gut gefüllt. Jetzt kommt mal das andere dran.
Ja, das stimmt, ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir, Paula.
Danke. Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir oder beziehungsweise guckt einfach in die Instagram-Stories. Da gibt es häufig Slots. So wie bei Julia jetzt. Bis nächste Woche.